wenn du spielst, sind häufig die Töne, die du nicht spielst, genau die richtigen. Dauert lange, bis man sowas begreift. Beim einen geht es früher, beim anderen später. Ich hoffe, bei mir kommt es auch noch irgendwann. Also diese ganzen Solo-Artisten, die gucke ich mir selbstverständlich auch an, aber das erschöpft sich sehr schnell und die Intervalle zwischen diesen Eskapaden werden zum Glück immer größer.
Es geht um tiefe Töne, es geht um Bass, weil der Jens ist nämlich der Bass von Johnny Tupolev. Warum eigentlich? Ja, ich weiß, du hast in einer anderen Folge erzählt, sie haben dich gefesselt und gefangen genommen und
gegen meinen Willen gefangen gehalten. Das waren meine Worte.
Ja, das ist es ist tragisch.
Es ist in der Tat tragisch und da blieb, weil alles andere schon besetzt war, ja nur der Bass, also war ich Bassmann.
Das ist gibt jetzt schlichte Gemüter, die jetzt vielleicht irgendwie nur Musik hören, wenn irgendwie nichts anderes ist, die sagen, ja, aber Bass, das ist ja, da kann man ja gar keine Melodie spielen. Das ist, hast du ja eine Gitarre gespielt eigentlich?
Diese Leute können ja gerne mal bei mir klingeln. ja, tatsächlich ist das so die Meinung derer, die sich nicht in der erforderlichen Form mit der ganzen Sache auseinandergesetzt haben oder es tatsächlich nicht besser wissen. Klar kann man das so nutzen, dass man das wie in den 50er Jahren so ein Ding daraus fährt wie im Rock'n'Roll oder im Country, dass man tatsächlich immer nur die Grundtöne mitbetont, was zweifelsohne cool war damals, aber was einen in der Regel in den seltensten Fällen über den fünften Bund hinausgeführt hat. Und eigentlich brauchte man auch nur zwei Saiten. Das war cool, wie gesagt, überhaupt gar keine Frage, aber es hat sich dann ja im Laufe der Jahre perfektioniert. Es kamen immer neue Leute, die irgendwelche Gimmicks machten, die irgendwelche Dinge drauf hatten, die plötzlich Dinge machten wie Slappen. Larry Graham, Sly and the Family Stone, Anfang 70er, der fing an zu slappen. Wie kommt man auf Slappen? Völliger Unsinn, aber geil.
Vielleicht könnte man mal eben für die Musikinteressierten, aber nicht so
nicht so versierten.
Slappen ist, wenn man mit dem Daumen auf der Seite haut.
Genau, wenn man mit dem Daumen auf die Seite haut, wenn man das sehr perkussiv betreibt, das heißt also im Grunde das übernimmt, tonal was macht, mit viel mit Dead Notes spielt, viel Dynamik reinbringt, weil man ja auch viele Dinge nicht spielt. Tatsächlich, die aber anschlägt mit dem Daumen oder die Pops, das heißt also mit Zeige oder Mittelfinger die Seite anreißt, das in einer bestimmten in bestimmten Intervallen, kann super rhythmisch sein, kann super groovy sein, ist nicht ganz einfach, aber sehr effektvoll.
Ich habe mich an anderer Stelle mal geoutet. Ich habe ja auch einen ganz, ganz, ganz intensiven Hang zu den dicken Seiten. Mhm, ich finde Gitarre spielen auch cool, aber ich finde Bass ist irgendwie hat irgendwas, gibt was, irgendwie macht was. Und ich habe so einen Ritus irgendwie, du weißt, was ich sage, ich kriege das Wort nicht so richtig raus, aber Initiation?
Oder Initiationsritus, so? Ja.
Oldie Band, ich glaube, es war 1900.
In Schwarzafrika ist das unter anderem die Beschneidung. Bin auf deinen Initiationsritus gespannt.
Ja, der war so. Erster Auftritt mit Band. Es war die Deutsche Beamtenjugend. Ich weiß nicht, es war entweder
hieß eure Band, die Deutsche Beamtenjugend?
Okay, das war jetzt unkorrekt ausgedrückt. Der Gastgeber war die Deutsche Beamtenjugend.
Okay.
Und hier Coverband, Oldies, ihr müsst spielen. So, ich glaube, das war Partyscheune, Golfhotel Vespa oder beim Juliana oder sonst irgendwie.
Also draußen in der weiten Welt.
Ja, das war schon ein Auswärtsspiel. Und ich hatte natürlich echt Angstschweiß an allen Stellen, die man am Körper haben kann. Stand da mit meinem über 4 Kilo schweren Fender Jazz Bass und Konzert ging los. Keyboard, Sänger, Dave is on the road again.
Ich verstehe,
Manfred. Wearing different clothes again. Ja, so fing dann irgendwie so an. Konzert ging los und Beamtenjugend stand da und guckte. Und wann sind sie auf die, also es ist jetzt kein Jägerlatein, es ist wirklich so gewesen, das könnt mir alle mal glauben, es war wirklich so. Wann kamen sie auf die Tanzfläche? Selbstverständlich,
ja,
da waren sie da. Und da war meine Liebe zum Bass noch 3 Oktaven höher als sowieso schon. Das waren wirklich diese Töne, und das ist wirklich Initiationsritus, weil ich da gedacht habe, ist das geil.
Das ist tatsächlich geil. Also das ist aber genau dieses Ding, wenn der Bass anfängt, insbesondere wenn du ein langes Intro hattest und das ist sehr reduziert und dann kommt so langsam der Groove da rein, und wenn der Bass dann mit einsteigt, dann können die Leute einfach nicht anders.
Ja.
Das ist immer cool. Das heißt, da muss eigentlich auch gar nicht so super viel machen, um da zu beeindrucken, also zumindest so zu beeindrucken, dass die Leute willens sind, sich zu bewegen. Das passiert von selbst, das ist cool. Wie lange ich da...
Basen?
Low-End? Low-Enden. Ich habe mit 16 angefangen. Jetzt kannst du mal rechnen.
Also
das ist schon lange her. Ungefähr 10 Jahre. Ja. Nicht ganz 10 Jahre.
Okay. Hast du zwischendurch mal aufgehört?
Nein, never ever.
Immer dran geblieben.
Mhm.
Und auch nie, gab es nicht so den Gedanken, denn meine Güte, willst du 4 Seiten, nehme ich mal 6, spiel mal Gitarre.
Doch, den gab es tatsächlich. Ich habe mal einmal, bin ich mal morgens aufgewacht an einem verregneten langen Wochenende und dachte, jetzt gibst du für irgendwas Geld aus, weil ich den Eindruck hatte, ich müsste mich selbst belohnen, guckte so um mich rum, was ich noch nicht besitze, und da kam mir dann 6-Seiter in den Sinn, bin dann, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Musikladen gefahren, und tatsächlich stand da ein 6-Seiter, und da dachte ich, oh, also wenn er sich so bespielen lässt, wie er aussieht, kann es nur gut sein. Hier kannst du Geld lassen. War völliger Unsinn, bin ich überhaupt nicht mit zurechtgekommen, habe mich völlig vergriffen bei allem. Das heißt also, meine Standards, die ich sonst immer so Blicke erheischend runterspielte, klappten da überhaupt nicht, war der totale Reinfall. Dann habe ich mich reduziert, wieder auf 4 Seiten, und habe lange, lange nach diesem unglaublichen Formtief festgestellt, dass man mit dem 5-Seiter, sag ich mal, ansatzweise die gleichen Dinge machen kann. Und habe mir dann tatsächlich zur Geburt meiner Tochter, habe ich mich selbst belohnt. Also natürlich einerseits mit meiner Tochter, andererseits aber auch mit einem Bass, den ich mir in Dortmund kaufte, in einem Musikladen, und den ich heute tatsächlich noch besitze, den ich dann irgendwann mal ein bisschen modifiziert habe oder habe modifizieren lassen mit allem drum und dran, und seitdem steht er bei mir im Regal und staubt vor sich hin. Ist aber ein Bass, mit dem ich jahrelang gespielt habe, und mein erster 5er, wo es tatsächlich richtig gut funktionierte. Hat ein bisschen gedauert, also so ein paar Wochen, so die Umstellung von 4 oder 5 Seiten, um sich dann so ein bisschen neu zu orientieren, weil da jetzt plötzlich eine ganze Menge mehr Töne zur Verfügung standen, aber funktionierte.
Auch da kann man mal eben übersetzen, ne? Also Bassgitarre hat jeder schon mal gesehen, hat 4 dicke Seiten.
In der Regel.
Und bei einem 5-Seiter kommt noch eine dickere H-Seite dann oben dazu, die machen diese richtig tiefen, tiefen, tiefen Töne. Mhm. Läuft mir das Wasser im Mund zusammen irgendwie.
Ist so. Wenn
ich jetzt nur drüber spreche.
Naja, ist schon cool.
Ich gehe nochmal 80er als Bassist. Ich habe in den paar Jahren in der Oldie-Band immer zu hören gekriegt, immer, ist ja ein bisschen laut, oder? Also dröhnt ja und ist ja irgendwie ein bisschen laut. Wohingegen die Kollegen Gitarre dieses Problem nie hatten. Die Regler gingen immer bis 10, sie hätten aber auch auf 12 gedreht.
Richtig.
Und natürlich, alles, was gesungen hat, hat immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mich so richtig höre irgendwie. Mhm. Aber man brauchte nur einmal Dub zu machen. Das ist aber ein bisschen
laut, genau.
Das ist ja wirklich typisch, immer der Bass muss immer so, ne? Kennst du auch?
Kenn ich, genau. Da hilft nur große Waffen auffahren. Und also ich habe lange, lange, lange große Ampeg-Türme gespielt. Tatsächlich immer im guten Glauben, viel hilft viel. Und habe dann in jedes Jugendzentrum 2 Boxen und zwei Full-Stacks Ampeg SVT mitgeschleppt. Völliger Wahnsinn. Teilweise noch ein Kumpel gefragt, mal kannst du meine Bassanlage fahren? Und der dann immer sagt, ja, aber du hast ja schon eine im Auto. Ja, das tut dir nichts zur Sache. Und dann musste ich mit 2 Boxen und 2 Ampeg SVTs da stehen, vor, wenn es gut lief, 17 Leuten.
Das ist jetzt übersetzt so für andere, das ist ungefähr so, als würde man beschließen, so, ich habe 300 Meter Fußweg zur Arbeit und Golf GTI reicht nicht. Ich sollte schon einen Golf VR6 nehmen, der aber auch tiefer gelegt ist.
Richtig.
Und so, weil sonst komme ich ja nie an bei der Arbeit.
Nein. Die PS kriegst ja gar nicht auf die Straße. Und genau das Gleiche passierte dann mit meinem Bass. Viel hilft viel. Und ich hätte auch für diese Gigs insofern möglich gerne auch 2 oder 3 Bässe mitgenommen. Falls mal eine Seite oder mehr reißt.
Ja, das ist natürlich. Also da muss ich sagen, bin ich immer noch so ein bisschen, stehe ich noch unter dem Erlebnis eines Konzerts von David Gilmour. War irgendwie 98 oder 99. Und ich saß so, dass ich
da war ich 4
auf die ich war da 67 zu der Zeit und saß bei David Gilmour, hatte meinen Rollator mit reinbekommen, weil ich schon ja so damals und konnte so gucken an der Seite, da war immer der Guitar Technician, der hat dann immer die Stratocaster eine nach der anderen so abgewischt, wirklich so wie soll man das sagen, so mit Ruhe und Vorsicht und hat immer auf bestimmte Art den Gitarrengurt über den Gitarrenhals gelegt und dann nach dem Song dem Meister gereicht. Und da habe ich so irgendwie gedacht,
recht so.
In meiner persönlichen Bucketlist, also ich weiß nicht, ob ich jemals noch überhaupt irgendwie eine Bühne sehen will, ne? Aber ich hätte mal gerne so, beim Basketball würde man sagen, No-Look-Pass, Song ist zu Ende, wenn man Glück hat, kommt Applaus und ohne hinzugucken nur die Hand und einer gibt einem das neue Instrument und das ist ja schon geil irgendwie.
Auf jeden Fall. Also genau das wäre so ein Moment, wenn ich dann meine Hand ausstrecke und tatsächlich spüre ich den Hals eines Basses in meiner Hand, würde es mir die Ameisentitten auf die Arme treiben tatsächlich. Also Ameisentitten, für die es nicht kennen, das sind Goosebumps, also wie sagt man?
Gänsehaut.
Gänsehaut, genau. Gänsehaut und doch, das fände ich schon ziemlich cool.
Das hat irgendwas. Was ja auch auffällt, es ist ja bis in die 80er, das ist jetzt auch wieder nicht richtig, aber der Bass ist ja immer noch die 50% der Rhythmusmaschine.
Absolut.
Bass und Schlagzeug sind ja das Fundament von allem. Damit sich die Gitarre spielen oder singen, austoben können, das machen ja Bass und Schlagzeug. Aber man kann ja schon sagen, auch dass durch 21. Jahrhundert, YouTube und so weiter und andere Einflüsse. Ich habe ja noch gelernt, halt dich zurück, spiel songdienlich, wenige Töne, mach nicht zu viel. Geh mal zu YouTube, gib mal Bass ein. Die Leute machen ja die dollsten Sachen, spielen Bach-Kantaten auf dem Bass und sonst irgendwie. Er hat eine ganz andere Stimme bekommen, oder?
Absolut. Das sind aber totale Solomutanten. Also schon gute, fähige Leute, absolute Techniker, die also wirklich in der Lage sind, unglaublich Partituren runterzunageln, innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Tönen zu spielen. Das ist sicherlich für den Moment mal ganz gut. Hörst du da 5, 6 Nummern von, brauchst du eigentlich in der Regel keine 6. Also das ermüdet sich. Tatsächlich ist es so, im Spiel, wenn du spielst, sind häufig die Töne, die du nicht spielst, genau die richtigen. Dauert lange, bis man sowas begreift. Beim einen geht's früher, beim anderen später. Ich hoffe, bei mir kommt's auch noch irgendwann. Und also diese ganzen Solo-Artisten, die gucke ich mir selbstverständlich auch an, aber das erschöpft sich sehr schnell und die Intervalle zwischen diesen Eskapaden werden zum Glück immer größer. Aber der ein oder andere beeindruckt mich auch heute noch, definitiv. Da kann ich nicht aus meiner Haut.
Apropos beeindrucken. Bassmann Jens, absolutes Vorbild, Doppelpunkt?
Mein absolutes Vorbild, das ist eine sehr verfängliche Frage. Ich müsste jetzt mal so die letzten Dekaden abreiten innerlich, um zu gucken, wer mich denn so inspiriert hat, dass ich sage, das ist mein All-Time-Favorite. Ich fand immer Flea von Red Hot Chili Peppers super, der hat mir immer sehr gut gefallen. Rocco Prestia von Tower of Power fand ich immer sehr, sehr cool. Aber auch die ganzen Metal-Metzler, also die in jeder beliebigen Geschwindigkeit zupfen konnten, haben es mir auch sehr besorgt. Steve Harris von Iron Maiden fand ich toll. Also das ist so ein ganz bunter Haufen von Leuten, ganz viele verschiedene musikalische Einflüsse. Sting am Bass auch riesig, gibt's ganz viele Sachen. Und definitiv, last but not least, und überhaupt nicht zu vergessen, weil er wirklich ganz schräges Zeug gespielt und dazu gesungen hat, Paul McCartney,
ja.
Definitiv.
Glaube ich, aus Liverpool, ne? Glaube ich.
Ich denke.
Der hat auch mal eine Zeit lang Mittelfeld gespielt, oder? Beim SC Sonnenborn. Nein, keine faulen Witze. Ich darf keine faulen Witze machen. Ja, Paul McCartney, ja. War aber zunächst mal auch underrated, oder?
Also ja, zumindest definitiv.
Nicht als Komponist und sowas natürlich, da ist er immer schon in allen anderen Sphären geschwebt.
Ich glaube aber in der aktiven Zeit ist er als Bassmann nicht wahrgenommen worden. Ich glaube, da war er so der smarte Sunny Boy, der vorne gestanden hat und ob er jetzt Gitarre gespielt hat oder Bass. Glaube ich, war für die Leute egal. Wer sich so ein bisschen mit den Beatles auseinandergesetzt hat und die eine oder andere Nummer mal gehört oder mal so eine Solo-Geschichte von ihm, der wird relativ schnell feststellen, dass das nicht mal eben so nachzuspielen ist. Und du musst erstmal drauf kommen. Ja. Ich will es nicht überbewerten, aber der ist für mich schon einer, der ganz weit vorne mitspielt.
Ja, definitiv. Absolut. Mein All-Time-Favorite Bassplayer, würde man ja, ich weiß nicht, die paar Menschen, die mich etwas näher kennen, würden jetzt natürlich sofort Sting sagen. Ja, selbstverständlich.
Hätte ich jetzt auch vermutet.
Ja, ist auch was dran. Aber am Bass, ich versuche mal, ein kleines Rätsel. Ich singe dir mal eine Basslinie von ihm vor und ich hoffe, ich krieg's so gut hin, dass du es vielleicht erkennst. Wow, ni niau, du nu nu nu, wow, wow, ni niu niu, du du dum, du 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 dum du. Ich habe zu tief angefangen.
Tatsächlich habe ich es auch nicht erkannt. Ich würde es gerne nochmal hören, aber es fällt mir immer schwerer, höflich zu bleiben. Und das war schon ziemlich eigenartig.
Ich glaube, Tom in der Regie, wenn du mich hörst, schneide das bitte raus. Nee, das kann drin bleiben.
Wer sollte das sein? Sollte das Jack Bruce sein? Jack Bruce oder John Paul Jones? Oder wer sollte das sein?
Ich schäme mich jetzt so ein bisschen. Ne? Ich werde auch rot. Ich merke das genau. Das war verhunzt das Intro von, jetzt habe ich sogar vor lauter Schreck den Song vergessen, Pino Palladino. Bei Paul Young.
Ach so.
Wie heißt das Ding denn noch? Is it over me? Wie heißt er? Ich komme jetzt nie auf den Namen, aber ist, glaube ich,
Paul Young, da war ich ja noch gar nicht geboren. Den dürfte ich eigentlich gar nicht kennen. Nein,
das ist für die Nachwelt auch gar nicht völlig. Ich entschuldige mich hier bei allen Hörerinnen und Hörern für dieses. Für diese Entgleisung, für diese musikalische Perversion. Mhm. Ja. Aber jedenfalls, ne?
Aber Pino Palladino auch einer von den Großen, keine Frage.
Das ist ja, definitiv. Also, der hat sich getraut irgendwie, ne? Das wäre so, als wenn Cristiano Ronaldo ohne Socken spielen würde und man würde denken, Mischa, klappt ja auch. So hat der schräge Töne gemacht und irgendwie hat's gepasst und richtig, richtig, richtig tolle Sachen gemacht.
Ja, absolut. Also ich meine, wenn man sich da verlieren möchte, da gibt es ja relativ viele Köpfe, die man nennen kann, die wirklich cool sind, die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen frei von der Stilistik macht und einfach mal ganz realistisch sagt, pass mal auf, der Song, egal ob das ein Genre ist, was man verfolgt oder nicht, lebt tatsächlich durch einen gut gespielten Bass. Ja, es ist einfach so. Insbesondere, wenn er nicht da ist, dann spürt man ihn am meisten. Das ist so.
Jetzt sitzt der Tom ja in der Regie und hört mit. Er ist ja Gitarrist und Sänger bei Johnny Tupolev, um jetzt mal nach Hause zu kommen und da mal zwei Worte verlieren. Ich weiß natürlich ein bisschen ungerecht, die Frage jetzt, aber wovon lebt denn die Musik? Von dem, was er da so rumträllert und rumfiebst auf seinen Gitarren, oder ist es auch Bass und Schlagzeug? Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, das Tor ist leer.
Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, das Tor ist leer. Und damit ich nicht vorbeischieße, sage ich jetzt einfach mal, das ist die große Gesamtheit. All das, was man braucht, um einen Song gut hörbar zu machen und um ihn tanzbar, catchy zu machen, ist es ganz sicherlich eine gut funktionierende Rhythmusgruppe, aber die ist auch nichts ohne Akzente durch von Gitarre und Gesang. Im Zweifelsfall durch Electronics und. Also alleine wäre der Bass im Zweifelsfall etwas verloren. Es gibt sicherlich Passagen, da ist das cool. Es gibt Passagen, da ist es cool, nur die Gitarre zu hören und nur das Schlagzeug zu hören. Aber so als Gesamtkunstwerk, und das ist ja so die Vokabel des Tages bei Johnny Tupolev, ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich nur zusammen funktionieren.
Absolut, ja. War jetzt auch ein bisschen provozierend gemeint. Du hast es schön abgefedert.
Als alter Politiker habe ich es
ins linke untere Eck zum 3:0. So, ja.
Genau.
Darf heute nicht so wagemutig sein, ich red mir um Kopf und Kragen, aber jetzt ist ja sowieso alles nach der Palladino-Imitation, die völlig für den Arsch war. Was kann ich jetzt noch verlieren heute?
Richtig, es kann nicht besser werden.
Das war ja gar nicht mal so gut, ne?
Richtig.
Ja, das, ja. Kann es eigentlich funktionieren, wenn man davon ausgeht, was ja eben musikalische, eine der musikalischen Wahrheiten ist, dass Bass und Schlagzeug die Foundation, die Basis für alles sind? Kannst du dir vorstellen, mit einem Schlagzeuger zusammenzuspielen, mit dem du dich so privat, persönlich so gar nicht verstehst?
Du, das sind ja zweierlei Paar Schuhe. Der Mensch, der kann ja sein, wie er will. Der kann doof sein, den kann ich im Zweifelsfall nicht mögen. Der stellt sich für mich ja komplett anders dar, wenn er einfach mal die Schnauze hält und seiner Eigenschaft folgt und am Schlagzeug gute Sachen macht. So, dann ist mir eigentlich egal, ob ich ihn doof finde oder nicht. Ich muss ihn ja im Zweifelsfall nicht angucken, aber wenn das meinen Nerv trifft und meine Ohren und meine Beine zum Tanzen bringt, dann ist mir im Grunde egal, ob der Doofmann ein Doofmann ist.
Genau, ja klar.
Das ist so, ja. Es ist tatsächlich so. Klar ist das angenehmer, wenn du jemanden gut leiden kannst, wenn du gut mit ihm klarkommst und wenn du dich auf musikalischer Ebene auch gut verstehst. Gar keine Frage.
Einer meiner liebsten Sprüche, die ich vor Monaten mal im Internet entdeckt habe.
Vorsicht.
Ja, ich kann da nichts mehr verderben heute.
Ja, aber ich sitze mit dabei. Ich werde mit ins Verderben gezogen.
Aber daraus leite ich ja eine Frage an dich ab.
Okay, ich bin gespannt.
Und dieser Spruch, den finde ich total cool. Du siehst also einen Schwarz-Weiß-Fototyp, umklammert seinen Bass, und darunter steht, ich hoffe, dass nach meinem Tod meine Frau meine Bässe nicht für den Wert verkauft, den ich ihr gesagt habe, die sie gekostet haben.
Kenne ich.
Bist du auch so einer?
Nein, das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass meine Freundin auf jeden Fall glaubt, naja, wenn der Alte mal abkratzt und ich verkaufe seine Instrumente, dann kann ich damit auf jeden Fall meinen Wagen tanken. Ich würde sagen, da kann sie ein paar Jahre mit fahren mit dem Auto, okay, wenn sie das tut. Ja, so ist es.
Für die Unkundigen, die es vielleicht aber verstehen wollen, warum lohnt es sich denn für einen Bass 5 Mille auszugeben?
Warum lohnt sich das? Also ich glaube, das ist die Eitelkeit des Käufers, zu sagen, ich brauche jetzt ein Instrument für 5.000 Euro. Ich habe da ein ganz gutes Gegenbeispiel, ohne dass es jetzt tatsächlich gefragt ist in dem Zusammenhang, aber es gibt einen amerikanischen Musiker, einen amerikanischen Bassmann, der da Bobby Vega heißt. Ich weiß nicht, ob der dem einen oder anderen bekannt ist. Ist ein relativ guter Bassmann, über den ich auch immer staune, weil der genau das macht, was ich gerade eben schon mal einmal angeschnitten habe. Der ist eigentlich so gut, weil er viele Dinge nicht macht. Das heißt also, das ist jetzt nicht so ein Solomutant, der irgendwie 20 Tonarten in 3 Sekunden spielt. Der ist sehr fit mit den Fingern, der spielt mit dem Plaque, der slappt gut. Der ist tatsächlich verdammt versiert, der gute Mann. Und der spielt, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, einen alten Fender Jazz Bass. Und ich verfolge den schon seit etlichen Jahren auf allen Kanälen und sehe den immer nur mit diesem einen Gerät. So, jetzt würde man sagen, pass mal auf, der könnte doch. Ja, natürlich könnte der, tut er aber nicht. Der spielt immer einen alten, abgewichsten Jazzbass. Cool. Es gibt andere, die haben ihre Signature-Bässe umhängen für 5.000 Euro oder auch gerne mehr. Ich persönlich glaube nicht, dass man als Instrumentalist, egal was man denn spielt, im Zweifelsfall besser ist, wenn man was Teures da stehen hat. Ne? Der Ton kommt aus den Fingern und ich glaube, dann kannst du auch mit einem Billigbass oder mit einer Billiggitarre, wenn es denn beherrscht, eine ordentliche Welle machen.
Sagen wir mal zum Schluss, mit welchem Schlagzeuger in deinem Rücken würdest du, wenn du wählen könntest, weltweit würdest du gerne mal einen Gig lang auf der Bühne stehen?
Wer wäre das? Ich glaube, ich würde sehr gerne mal mit Taylor Hawkins spielen, dem Schlagzeuger von Foo Fighters. Ich würde aber auch gerne mal mit Stuart Copeland spielen, in der Hoffnung, dass ich dem in irgendeiner Form folgen könnte. Dann gäbe es noch so ein paar, aber ich sag mal so, das wäre so, wenn so meine Main Character. Also Taylor Hawkins wäre so die unbestrittene Nummer 1, weil der so bei den ganzen Rock-Drummern jemand ist, den ich so erfrischend vom Schlagzeugspiel finde, den ich richtig, richtig cool finde, von dem ich auch glaube, dass er erheblich mehr kann als das, was er uns zeigt. Das ist, für mich ist der so mein All-Time-Favorite. Wenn du mich jetzt fragst, wer ist es bei den Schlagzeugern? Ja.
Wer ist dein All-Time-Favorite-Schlagzeuger?
Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er ist der Schlagzeuger von Foo Fighters. Er heißt Taylor Hawkins.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht schon mal irgendwann bemerkt habe.
Ja, doch. Aber ja. Ist eine Zeit lang her, deswegen.
Richtig. Allzheim-Stadtgrenze.
Jens, Bass, hat Spaß gemacht.
Ja.
Tiefe Töne. Ich werde nie wieder Bassisten nachsingen, verspreche ich. Vielleicht in der nächsten Podcast-Folge.
Ich hoffe, es wird nicht nochmal dazu kommen.
Mach's gut. Tschüss.
Alles klar, es war nett. Vielen Dank.